Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu Tornetz, eurem Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rösing. Und wir sprechen heute erneut über den zweiten Fußball-Bundesliga-Spieltag. Aus zeitlichen Gründen heute alles etwas kürzer, kompakter zusammengefasst. Domes Darmstadt-Talk gibt es wahrscheinlich nochmal extra Episode. Schaut deshalb auch bei unserem Instagram-Kanal _tornetz_gerne einmal nach. Und dann starten wir also rein zur Analyse des sechsten Spieltags in der zweiten Liga und fangen an auf dem Betzenberg, denn dort spielen zwei sehr interessante Mannschaften. Zum einen der 1. FC Kaiserslautern, die eher einen kontrollierteren Ball spielen. Vergangene Saison unter Markus Anfang ja noch mit ordentlich Power nach vorne, richtig Offensivfußball begeisternden Ball gespielt. Jetzt unter Thorsten Lieberknecht wieder alles etwas kontrollierter gegen ein Preußen Münster, die mir sehr gut gefallen, die ja jetzt den spielerischen Ansatz, den Lautern vergangene Saison hatte, aufgegriffen haben, den attraktiven Offensivfußball spielen mit viel Ballbesitz. Also das Ding ist halt wirklich, sie wollen Fußball spielen und nicht nur zerstören, wie sie es ja noch in der vergangenen Saison versucht haben. Und das finde ich auch einfach positiv. Der neue Trend, dass auch kleinere Teams jetzt wieder mehr auf spielerische Aspekte setzen und nicht nur den Ball weit nach vorne weghauen, hinten defensiv kompakt mit 6-7 Leuten stehen. Deswegen, das gefällt mir schon sehr gut. Und ja, bei so einem Ball kann es natürlich auch mal passieren, dass du als kleineres Team dann unter die Räder kommst. Gegen einen 1. FC Kaiserslautern, der nicht unbedingt 3 Tore besser war, aber einfach maximal effizient war, um ja mit Ivan Pretajen einen richtigen Knipser vorne haben, der, das muss man halt einfach sagen, weiß, wo er zu stehen hat. Im 16er ist super schwer zu verteidigen. Und für mich ist er halt auch so der Prototyp Simon Terodde, Robert Latzel in Liga 2. Absolut top, weil sie dort bei favorisierten Teams spielen, die ja sie oft dann auch füttern, wo sie dann vielleicht weniger ins Pressing integriert sind, sondern tatsächlich eher ihre Rolle als Vollstrecker im 16er vollziehen können, während sie in der Bundesliga dann halt auch oft als erster Pressing-Spieler gelten, meistens den Ball hinterherlaufen müssen und kaum Abschlusssituationen im 16er haben. So, und das ist dann halt für mich halt auch dieser Switch, warum manche halt einfach nur in Liga 2 funktionieren. Und wie gesagt, Ivan Pretajen, ich habe es vorhin schon erwähnt, im 16er eine absolute Maschine. Und dann hast du mit Skite einen richtig aufregenden Zehner als aus Finnland dazu geholt, der mir von Anfang an gut gefallen hat. Anfangs ja noch auf dem rechten Flügel gespielt hat, jetzt so ein bisschen hinter der Spitze agiert. Super Steckbälle spielt, selbst auch einen guten Abschluss hat. Das hat man auch gegen Preußen Münster gesehen. Und wie gesagt, es sind dann halt diese psychologisch wichtigen Zeitpunkte, wo sie die Treffer gemacht haben. Wenn du halt früh im Minute 7 und 17 schon 2-0 führst, dann direkt noch das 3-0 nachlegst, wird es schwieriger. Und so kannst du das Spiel dann natürlich auch kontrollieren, das Tempo mal raus, den Ball Preußen Münster muss kommen und dann wartest du halt auf Kontermöglichkeiten und so ist dann ja auch das 4-1 am Ende entstanden. Also das Ergebnis ist klar und Lautern springt damit auch wieder auf Rang 4, 12 Punkte nach 6 Spielen. Mega starker Ausbeut, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz habe ich doch das Gefühl, dass oder der Fußball, den Lieberknecht spielen lässt, ist erfolgreich, aber nicht schön. Und für so Fußball-Feinschmecker, wie es ja wir, die TornetzhörerInnen sind, finden wir den Fußball, den Preußen Münster spielt, schon attraktiver, auch wenn er dann nicht immer zum maximalen Erfolg führt. Nichtsdestotrotz sehe ich eine klare Tendenz, eine klare Spielphilosophie, die Alexander Enne nach von kürzester Zeit implementiert hat. Spannende Neuzugänge, wie beispielsweise ein Lockhart, kannte man vorher so nicht aus der dritten Liga von Fair, hat Enne ihn ja mitgenommen. So, und das sind dann Aspekte, wo ich sage, so stelle ich mir doch einen gepflegten Zweitligisten vor. Und gepflegter Zweitligist oder zwei gepflegte Zweitligisten sind auch Arminia Bielefeld und die Spielvereinigung Greuther Fürth. Und ja, der Drittliga-Aufsteiger Bielefeld ist auf der heimischen Alm Favorit gewesen. Ihr merkt schon, ich rede hier in der Vergangenheitsform, denn am Ende verlieren sie dieses Spiel mit 3:1 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, die ja nicht ganz so gut in die neue Saison reingestartet sind. Anfangs haben sie ordentliche Ergebnisse eingefahren, dann so eine kleine Delle, jetzt aber wieder auf dem Vormarsch. Und es zeigt, wie immer, diese Liga ist maximal ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen, das sehen wir dann auch, oder jeder kann jeden ärgern, das sehen wir auch an einem anderen Spiel nachher noch. Und da muss ich sagen, da muss ich die Spielvereinigung Greuther Fürth loben und auch Thomas Kleine mit Aaron Keller, Felix Klaus, zwei extrem starke Flügelspieler reingebracht, dadurch auch die Bielefelder Außenverteidiger mit Hagmann und Mumulu gut beschäftigt. Klar, mit Gotha Futkoy hast du vorne auch Qualität, gute Abschlussspieler. Aber da muss ich sagen, ja, das haben die Fürther gut gemacht, haben den Bielefeldern oft so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen, deren Angriffe gut wegverteidigt. Dadurch ist auch so ein bisschen die Frustrationsrate bei Bielefeld gesteigert oder hat sich erhöht. Dann kriegst du ja durch Futkoy auch direkt das 1:0 aus Bielefelder Sicht. Erzielt zwar den Ausgleich, aber gerade in der Schlussphase war Fürth weiterhin beharrlich, haben es clever gemacht, haben die Bielefelder kommen lassen, kompakt gestanden und dann aber auch schnelle Angriffe gefahren und sich so dann auch belohnt. Vor allen Dingen Felix Klaus in der Schlussphase, ein Treffer, eine Vorlage, ganz wichtiger Mann gewesen, trotz seines ja mittlerweile schon gehobeneren Alters, immer noch mit ordentlich Tempo ausgestattet und das vor allen Dingen Schlitzohr. Da hatte er natürlich Vorteile, wenn nur er gegen so Hagmann, ein Großer oder ein Leon Schneider als Bielefelder Verteidiger spielt, die noch nicht so viel Zweitliga-Erfahrung oder gar Bundesliga-Erfahrung haben. Und wenn du dann so einen, ja, Felix Klaus in den eigenen Reihen hast, das kann dann schon so ein matchentscheidender Punkt sein. War es ja auch. Und in dieser engen zweiten Liga sind das dann halt so diese minimalen Dinge, die das Wohl und Wehe der einzelnen Teams oder darüber entscheiden. Gehen wir dann mal in den Samstag Mittag rein und machen weiter beim 1. FC Magdeburg gegen Schalke 04. Die Magdeburger mit etwas Rückenwind zumindest haben ordentliche Auftritte gezeigt, auch wenn die Ergebnisse nicht ganz gepasst haben, aber man hat gemerkt, ja, Markus Fiedlers Spielweise kommt so langsam an, dieses schnell nach vorne spielen, weniger Spielkontrolle, dafür mehr Vertikalität im Spiel reinzubringen. Und Schalke 04, die haben halt wieder Schalke 04 Dinge getan, hinten stabil gestanden und vorne halt die individuelle Qualität eines Kenan Karaman, eines Gummis und natürlich eines Mustas Ziller ausgenutzt. Gerade Kenan Karaman in diesem Spiel vorangegangen, hat sich der Verantwortung eines Elfmeters gestellt und in Hälfte 1 auch schon früh das 1:0 erzielt. Der war wieder in Form, in den letzten Wochen ja so ein bisschen ja abgefallen, weil er ist jetzt nicht der größte Pressing-Spieler, ist halt so ein Schleicher zwischen den Räumen, der halt wie ein Phantom ist, der wartet, bis er die Chance bekommt und dann plötzlich im 16er auftaucht oder in der zweiten Reihe mal auftaucht und mal eine Fackel ablässt. Hat er jetzt in diesem Spiel geschafft gegen ein Magdeburg, was ja sich gewehrt hat, will ich mal sagen. Aber, und da muss ich auch sagen, ihn ist trotzdem gegen eine ja, ideenlose Schalke-Mannschaft auch nicht so viel eingefallen, haben sich dann halt, ja, diese Dummheit, dass man diesen Elfmeter verursacht hat, nach Foul an Schallenberg. Es ist natürlich bitter, wenn du dann, ja, früh nach dem Halbzeitpfiff das 2:0 kassierst, als Magdeburg da nochmal zurückzukommen bei der Mannschaft, die natürlich auch nicht so vor Selbstbewusstsein dann strotzen kann, aufgrund der Ergebnisse. Aber die Ansätze haben mir dann doch gut gefallen. Defensiv stand Magdeburg gut und offensiv konnte man mal den ein oder anderen kleineren Nadelstich vor allen Dingen über Attic und Grieb setzen. Aber am Ende ist es halt auch ein Ergebnissport. Magdeburg damit auf Rang 18 mit nur 3 Punkten nach 6 Spielen. Klassischer Fehlstart unter dem neuen Trainer. Aber der sportliche Verantwortliche Ottmar Schork hat auch schon gesagt, dass Trainer Markus Fiedler die volle Rückendeckung bekommt, dass man weiterhin am Trainertalent festhalten möchte, weil, wie gesagt, die Ansätze stimmen, es ist eine Entwicklung zu sehen, nur, was jetzt auch wichtig ist, es müssen so langsam Erfolgserlebnisse kommen, auch damit die Mannschaft diese Sicherheit bekommt, dass all das, was der Trainer ihnen vorgibt, auch wirklich zum Erfolg führen kann, weil sonst passiert es schnell, dass so ein Trainer auch mal die Rückendeckung innerhalb der Mannschaft verlieren könnte. Das wollen sie natürlich nicht. Ja, die Rückendeckung innerhalb des Vereins scheint Stefan Leitl nicht mehr viel zu haben, nachdem man ja in der Vorwoche bei Hannover 96 einen starken Auftritt hingelegt hat, was jetzt gegen zu Hause gegen SC Paderborn wieder mehr als dürftig. Linus Gechter als Rechtsverteidiger zurückgekommen. Aber irgendwie war so dieser Drive direkt raus. Paderborn, ja, gezeigt, dass sie eine der unangenehmsten zu bespielenden Mannschaften in dieser Liga sind, weil sie halt viel Vertikalität reinbringen und auch einen gewachsenen Stamm trotz vieler Abgänge in einzelnen Jahren. Aber so Spieler wie ein Felix Götze, wie ein Castaneda, Obermeier natürlich und vorne Bilbia. Das sind so Jungs, die sind schon länger mit dabei. Die kennen die Automatismen. Und auch trotz eines neuen Trainers bleibt die Spielphilosophie die gleiche. Man hat jetzt mit Steffen Tickes vorne einen richtigen Ankerspieler. Also man kann jetzt auch mal mit langen Bällen probieren, nicht nur das Kurzballspiel. Das bringt natürlich nochmal eine neue Note rein. Ist natürlich dann auch wieder schwieriger zu verteidigen. Aber wir reden hier immer noch von Hertha BSC Berlin, die im heimischen Olympiastadion gespielt haben, die einen mit individuell der hochbesetztesten Kader haben und dann trotzdem wieder so einen dürftigen Auftritt, wo wenig zusammenlief, Paderborn das Spiel meiner Meinung nach kontrolliert hat, bestimmt hat, auch wenn sie nicht immer hundertprozentig Gas gegeben mussten oder Gas geben mussten, auch mal, ja, ein paar ruhigere Phasen mit eingestreut haben, aber das zeigt für mich auch, dass sie das Selbstbewusstsein haben, dass sie dieses Spiel kontrollieren können auch, weil Hertha BSC Berlin es auch einfach zulässt. Und das für mich halt mit das Enttäuschendste. So, der spielerische Ansatz ist seit vielen, vielen Jahren einfach gar nicht mehr da. Ist einfach unter Paul Dardai, unter Stefan Leitl, und der Christian Fehl nicht schön anzusehen. Und so langsam muss jetzt was passieren. Ich meine, Rang 15 nach 6 Spieltagen für Hertha BSC Berlin. Da kann man nicht nur von einer kleinen Krise sprechen, sondern das ist schon, ja, ein handfester Fehlstart. Das ist einfach nicht akzeptabel. Nicht akzeptabel ist vielleicht vom Ergebnis her auch das 4:1 oder beziehungsweise das 1:4, die 1:4 Niederlage von Eintracht Braunschweig gegen die SV Elversberg. Und ja, also Ebno Talib ist halt wirklich der neue Stürmerstar der zweiten Liga. Ein halbes Jahr konnte er sich hinter Fesnik Aslani super entwickeln und jetzt kommt er ins Rampenlicht. Er zählt wieder 2 Treffer beim 4:1-Sieg. Und Elversberg ist auch einfach mittlerweile eine Mannschaft, die spielstark ist, die abgezockt ist. Die spielen halt wirklich wie ein richtiges Spitzenteam, verlieren immer wieder ihre besten Leute. bleiben trotzdem ihrer Linie treu, haben sich mittlerweile den Ruf erarbeitet, einen attraktiven Fußball zu spielen und dass junge Spieler sich auch entwickeln können und dass sie vor allen Dingen auch trotzdem so eine gewisse Reife in ihrem Spiel haben, weil sie halt diese Korsettstangen in ihrem System haben, die dann halt, ja, diese Drecksarbeit leisten, wie es beispielsweise ein Pinkert ist, in der Innenverteidigung, im Tor ein Christoph, ein Petkoff, Zimmerschied auf den Außen, die schon jahrelang dabei sind, die das alles kennen und drumherum hast du dann halt so, oder kannst du halt immer wieder auch neue Spieler reinbringen, ihnen auch diese Sicherheit geben, dass sie sich frei entfalten können, zu entwickeln, vorne mit einem Babisa Konté natürlich nur Hoffenheimer Leihgabe, das funktioniert ja immer, der beim KSC schon eine gute Leistung gezeigt hat, aber jetzt bei der SV Elversberg nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, unglaublicher Zug zum Tor, Speed, Ballführung dieser junge Mann hat, das ist schon geil und natürlich dann, wenn du einen Stürmer hast, der einen Lauf hat, dann geht vieles natürlich auch mal von alleine, dann kullert so ein Ball auch mal rein. Wenn dann der Gegner in Form von Robin Heusser, der sich die gelb-rote Karte früh abgeholt hat, dann auch noch mitspielt, du dann in Überzahl bist, führst, dann, ja, kann es halt auch mal sehr schnell gehen. Dann ist es halt auch schwierig, diesen rollenden Zug aufzuhalten. Auch wenn Braunschweig gerade in Hälfte 1 einen ordentlichen Auftritt hingelegt hat, haben ja durch Yadimchi auch den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt, ebenfalls in Hoffenheimer Leihgabe. Da hat es mal gut funktioniert. Christian Konté, der Sturmpartner mit enormem Tempo, halt mal mit einer schönen Flanke und dann steht da ein Yadimchi, der dann auch eiskalt ist. Da muss ich auch sagen, also das Ergebnis, wie schon bei Lautern gegen Münster, ist eindeutiger als der Spielverlauf war, weil so viel schlechter war Braunschweig dann halt nicht. Aber spätestens dann, nachdem man in Unterzahl war, ist es halt schwierig, gegen so einen anrollenden D-Zug ja irgendwas entgegenzusetzen. Wenn da so ein Team ist, was gerade einen Lauf hat, dann ist es natürlich auch schwierig. Und dann gehen wir mal in Samstagabend, nämlich zum Spiel 1. FC Nürnberg gegen VfL Bochum, das Krisenduell. Und wäre Dieter Hecking jetzt noch da, wäre es für ihn das Endspiel gewesen. So war es halt das erste Spiel für Interimstrainer Siebert. Und ja, für Miroslav Klose auf Nürnberger Seiten war es auch ein Endspiel. Er musste natürlich jetzt auch ja ein Erfolgserlebnis haben. Dementsprechend war der Druck auch groß. Bochum eigentlich gar nicht mit so vielen Veränderungen. Weiterhin in ihrem ja 3-4-2-1-System oder 3-4-1-2. Mit Holtmann und Philipp Hofmann vorne in der Spitze, Hofmann als großgewachsener Stürmer, Holtmann als schneller Mann, dahinter dann nur noch ein Zehner mit Matti Spero, dem Kapitän, mit Masovic überraschend neben Lenz, zwei Sechser, also trotzdem auch sehr defensiv aufgestellt. Da hätte ich gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Mut setzen, mehr Kreativität wieder reinbringen. Und vor allen Dingen auch mehr Wucht nach vorne, diesen Trenneffekt nutzen, die verunsicherten Nürnberger von Anfang an unter Druck setzen, frühe Ballgewinne. Aber das ist nicht so passiert. Nürnberg hat das Spiel kontrolliert. Klar, es ist eine Mannschaft mit viel technischer Qualität, auch vor allen Dingen Julian Just waren. Aber ja, das war für mich auch so eine Art Einladung zu sagen, ja, wir gucken erstmal, sind erstmal ein bisschen passiv. Und Nürnberg hat sich dann auch schnell dieses Selbstbewusstsein erspielt, will ich sagen, mit guten Kombinationen, mit vielen Abschlüssen und dann belohnst du dich halt auch mal und das war halt nur eine Frage der Zeit, bis Nürnberg dann das 1-0 erzielt. In Hälfte 1 hat man ja eigentlich schon durch Gruber nach einem Eckball das 1-0 erzielt, wurde aberkannt, trotzdem Nürnberg weiterhin am Drücker gewesen und ja, erst in Minute 68 hat Julian Just van das 1-0 erzielt. Ich hätte aber permanent das Gefühl, als wenn ja der FCN ein Tor machen kann, während ja Bochum einfach viel zu ungefährlich war. Positiv aufgefallen ist mir da vielleicht Leander Morgalla in der Innenverteidigung, der mit ordentlich Tempo vor allem in Hälfte 1 eine richtig starke Aktion auch hatte, einmal stark geklärt hat. Aber ansonsten kam da halt auch nicht nicht so viel, ist nicht viel entstanden, vor allem spielerisch gar nicht mal so viel. Der Switch von Bundesliga auf zweite Liga, wieder mehr spielerisch zu lösen, wieder mehr Kombinationsfußball zu spielen, nochmal tiefe Abwehrblöcke dann zu bespielen. Dieser Switch ist halt noch nicht so ganz angekommen und natürlich auch aufgrund der Systematik. Ich meine, du spielst halt mit drei respektive Fünferkette, weil du halt Kevin Vogt hast, der aufgrund seiner spielerischen Klasse auf jeden Fall einen Stammplatz braucht, aber natürlich das Tempo, er hat große Tempodefizite, er ist jetzt auch schon über 30, also das allergrößte Tempo hat er halt auch nicht. Und in der Viererkette würde er dann halt viel zu oft überlaufen werden. Deswegen natürlich dann so diese Dreier respektive Fünferkette. Aber damit beraubst du dich auch oft einem Mann im zentralen Mittelfeld mehr. Und das merkst du dann halt auch. So, und dann ist es für mich halt auch logisch, dass du passiv bist, dass du irgendwann dann halt auch einen Treffer kassierst. Ich finde, dass sie diesen einen Elfmeter kurz zum Schluss noch bekommen haben und dann halt auch zum 1:1 gemacht haben und fast nur dieses Unentschieden geholt hätte, das wäre skandalös gewesen. Deswegen bin ich froh, dass Grimaldi, der eingewechselt wurde, dann doch noch das 2:1 in der Nachspielzeit erzielt. Das zeigt für mich natürlich auch, der Nürnberger Kader ist halt auch stark besetzt, wenn du so einen Grimaldi von der Bank bringen kannst. Ein der absoluten Knipser in Liga 2. Du bringst einen Stepan auf, einen Janisch, einen Tim Drexler. Also talentierte Jungs auch, die noch eine große Zukunft vor sich haben, die Qualität besitzen. Da muss ich schon sagen, das ist dann auch stark. Und Klose, allein die Reaktion nach den einzelnen Toren zeigt schon, wie groß dieser Druck war. Freut mich natürlich auch für ihn, dass jetzt wieder so ein Erfolgserlebnis ist. Das ist ein Brustlöser. Jetzt heißt es natürlich zu beobachten in den kommenden Wochen, wie geht diese Mannschaft damit um, was lernt sie daraus, aber ich bin mir sehr sicher, dass Nürnberg sich auf jeden Fall aus dem Abstiegskampf herausarbeiten kann. Und dann haben wir am Sonntag noch 3 Partien und insgesamt sind dort 10 Treffer gefallen. Dome, der selbst in Düsseldorf war mit seinen Darmstädtern, 3:0 haben sie gewonnen, sind jetzt Tabellenführer. Also für mich eine der größten Überraschungen dieser Saison, vergangene Saison, lange im Abstiegskampf gewesen, jetzt mit Patrick Pfeiffer den Aufstiegshelden aus der Innenverteidigung zurückgeholt und plötzlich sind sie wieder auf Rang 1 und auf Bundesliga-Kurs. Ist natürlich viel zu einfach gedacht, aber Florian Kohfeldt schafft es irgendwie, diese Mannschaft anzuzünden und ihnen zumindest so einen spielerischen Plan an die Hand zu geben, dass es reicht in der zweiten Liga auch in Düsseldorf bei einer stimmungsvollen Kulisse gegen ein sehr spielstarkes Team, was auch einer der Aufstiegsfavoriten ist, mit 3:0 zu gewinnen. Und das vor allen Dingen durch Isaac Littbeck und Fraser Hombie vorne, die zwei Jungs. Ein brutales Sturmduo, physisch sehr stark, also körperlich stark, in enormem Tempo. Und Stürmer, die einen Lauf haben, sind dann natürlich schwer aufzuhalten. Dort dann aber auch mehr von Dome selbst und seinem Blick aus dem Stadion in einer Extra-Folge. Also widmen wir uns erstmal Holstein Kiel gegen den Karlsruhe SC. Kieler haben ja ihren ersten Saisonsieg beim 1:0 auf Schalke eingefahren, eigentlich mit einer Aktion durch Bennerzon den Sieg eingefahren. Und gegen den KSC hast du auch gemerkt, ja, dieser Sieg hat der Truppe Rückenwind gegeben. Man hat den KSC früh attackiert und ist auch diesmal offensiver oder offensiv aktiver gewesen. War natürlich auch wieder eiskalt vorm Tor, aber du hast halt gemerkt, so, ja, das war wie eine Art Brustlöser, spielerische Kombination, vor allem über den Robert Wagner im zentralen Mittelfeld sind gelungen. Passstaffetten, du hattest mehr Tiefe im Spiel, mehr Mut. Die letzte Abwehrkette stand ein bisschen höher und du hast es halt auch geschafft, den Marvin Wanicek fast komplett aus dem Spiel zu nehmen und damit ja den KSC die ganze Offensivpower zu berauben. Und dann ist natürlich auch glücklich, wenn du dann halt ein relativ zeitiges 1:0 machst, offensiv auch viele Aktionen hast und dann vor der Pause, kurz vor der Pause das 2:0 machst, das Spiel kontrollierst, in Hälfte 2 dann oder Mitte der zweiten Halbzeit damit 3:0 den Deckel drauf zu machen, dann läuft natürlich auch alles für dich. Dann ist diese zweite Liga, ich habe ja bereits schon erwähnt, so eng, dass wenn eine Mannschaft gerade sich so ein bisschen in den Rausch spielt, dann ist es halt als Gegner auch schwierig, da irgendwie einen Fuß in die Tür reinzubekommen. Aber ein ganz starker Auftritt und darauf kann man aufbauen. Und als letztes haben wir dann den bisherigen Tabellenführer Hannover 96, die eine schwierige Auswärtsaufgabe bei Dynamo Dresden hatten. Die Dresden natürlich vor heimischer Kulisse immer schwer zu bespielen. Gerade der K-Block maximal stimmungsvoll. Und auch Dresden unter Thomas Stamm sind ja so langsam in dieser Liga angekommen, haben jetzt ihre Ergebnisse eingefahren, unter anderem jetzt auch gegen starke Elversberger ein Unentschieden eingefahren, gegen Schalke nur eine knappe Niederlage und davor bei Arminia Bielefeld den ersten Saisonsieg eingefahren. Also man spürt schon diesen positiven Trend, die Mannschaft scheint diese Liga angenommen zu haben, vielleicht weniger auf spielerische Mittel zu gehen, aber mit maximalem Einsatz und Physis und natürlich der Bereitschaft, mal hinterher zu laufen in Situationen, wenn man mal nicht den Ball hat, also auch mal viele Meter ohne Ball zu machen. Und dann ist es auch für so Gegner wie Hannover 96 schwierig. Da hat Christian Titz auch ja etwas gewechselt, hat unter anderem mit Matsuda einen sehr starken Außenverteidiger draußen gelassen und dazu ja musste Bundu ersetzt werden, dafür kam Yokota in die Startelf, aber irgendwie hatte man von Anfang an das Gefühl, dass für Dynamo Dresden was geht. Klar, in Minute 11 Handelfmeter für Hannover 96 machen das 1:0, aber Dresden war vorher auch schon am Drücker. Vor allen Dingen die Außen Fröhlich und Lemmer haben mir sehr gut gefallen, haben die Hannoveraner Außenverteidiger Neubauer und Kokolo, der oft auch in der zweiten Mannschaft spielt, richtig stark unter Druck gesetzt und so ist dann halt auch das 1:1 gefallen. Gita lenkt den Ball per Kopf ins eigene Tor rein. Dann macht kurze Zeit später auch Fröhling das 2:1. Kurz vor der Pause Aseko und Kili das 2:2. Also innerhalb von 8 Minuten sind 3 Treffer gefallen. Und da hat man schon gedacht, jo, in der zweiten Hälfte 2 muss es dann ja so weitergehen. Dann hat aber Sapina in Minute 54 die glattrote Karte gesehen. Dresden hat sich ein bisschen weiter zurückgezogen, tief gestanden. Hannover 96 ist dann auch nicht mehr viel eingefallen. Auch die Einwechslung des Top-Jokers Kellmann diesmal nicht gefruchtet, weil halt die Innenverteidigung und die Defensive von Dresden so massiert stand, defensiv gut war. Alle Bälle, die in den 16er reingekommen sind, wurden abgewehrt. Und am Ende war es vor allen Dingen aus dem Aspekt der Leidenschaft, dieses aufopferungsvolle Kämpfen, für mich mehr als verdient, dass Dynamo Dresden sich diesen Punkt erkämpft hat und dementsprechend auf Rang 14 die Dynamo Dresden jetzt. Hannover 96 fällt auf den Aufstiegsrelegationsplatz 3, aber wie gesagt, nach dem 6. Spieltag ist es ja halt immer noch nur eine Momentaufnahme.
Hey Leute, ich hab da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch, dann habe ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut hier in die Shownotes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon, bald auch in eurer Stadt.
Klein Riesings Großer der Woche.
Racings Großer der Woche ist in dieser Woche Ivan Pretaien, 3 Treffer selbst gemacht, unglaubliche Leistung gezeigt. Bonio in Berlin eigentlich meist nur auf der Tribüne gewesen in der Bundesliga, davor bei Wien Wiesbaden aber schon bewiesen, dass er ein Knipser ist. Und jetzt kommt er auch immer besser in Fahrt und war einfach ja im 16er nicht zu halten. 3 Treffer haben natürlich dafür gesorgt, dass Kaiserslautern wieder ganz oben mitmischt. Leidenschaftlicher Auftritt, auch gegen den Ball, gut gearbeitet in diesem Spiel, sich aufgerieben. Und wie gesagt, wenn du 3 Treffer erzielst, bist du halt ganz klar ein Man of the Match-Kandidat oder auch Man of the Spieltag. Und ja, für mich ganz klar, mein kleiner Racingsgroßer der Woche, Ivan Pretaien, Stürmer des 1. FC Kaiserslautern.
Die Tornetz-Podcast-Empfehlungen für euch. Fangen wir an mit dem Ligen-Podcast Click and Talk von 2 Jungs aus der Schweiz. Sie sprechen unter anderem über die Premier League, La Liga, Serie A, Primera Division, die Bundesliga, also alle wichtigen Ligen werden kurz und kompakt abgedeckt. Natürlich der Link zum Podcast in den Shownotes. Wenn ihr euch für die dritte Liga interessiert, dann ist der 4:3 Podcast von Magenta Sport etwas für euch. Dort erklären euch unter anderem Reporterlegende Thomas Wagner und der Sky sowie Magenta Sport Kommentator Christian Straßburger, was am aktuellen Drittligaspieltag so abging. Natürlich auch mit der ein oder anderen Hintergrundinformation und auch in jeder Woche ein Experteninterview mit einem Verantwortlichen, einer der Drittligisten. Also perfekt für viele Fans von Traditionsvereinen, wie zum Beispiel die TSV 1860 München, Rot-Weiß Essen oder Alemannia Aachen. Wenn ihr euch für Frauenfußball interessiert, dann ist der Podcast Dreiecken ein Elfer etwas für euch. Dort erklären euch unter anderem Katrin Lehmann, ehemalige Nationaltorhüterin der Schweiz in der Bundesliga, unter anderem auch für den FC Bayern München unterwegs, was gerade so im Frauenfußball abgeht. Bald beginnt ja auch die neue Saison, also dort gerne den Podcast abchecken, damit ihr auch bestens informiert seid.
Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Heute alles noch ein bisschen kürzer, kompakter. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und es sieht gut aus, dass die Tornetz-Spieltags-Wochenshow wieder am Donnerstag online kommt. Also seid gespannt. Bleibt uns treu, verfolgt uns natürlich auch auf unseren sozialen Kanälen. Alle in den Shownotes verlinkt. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und bis dann, euer Tornetz-Host Jan Klein-Racing.